Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Herzlich willkommen. Sie hören gerade unseren Podcast Engelhards Woche und zwar den für die 21. Kalenderwoche. Guten Tag, sagt Cornelia von Poser. Heute sind wir unserer Zeit voraus, denn heute ist der 23. Mai und wir beschäftigen uns heute bereits mit dem Thema vom 27. Mai. Denn das ist der Tag der Notfallmedizin und um die Notfallmedizin soll es heute gehen.
Herzlich willkommen auch von mir, Christian Engelhardt. Viele wissen es gar nicht. Daher wollen wir heute erklären, wie der Kreis Bergstraße dies organisiert und was jeder Einzelne zum Thema wissen sollte und was jeder auch für den Notfall zu Hause haben sollte. Dabei lassen wir auch einen Experten zu Wort kommen. Außerdem habe ich ganz am Ende, wie üblich, Veranstaltungstipps für Sie.
Wie immer starten wir mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, was können Sie Neues aus dem Kreis berichten und aus der Kreisverwaltung?
Na, es ist richtig viel los. Es beginnt damit, dass ich nachher einen Termin habe, auf den ich mich echt riesig freue, die große Baumaßnahme in der Kalkübelschule, die im Prinzip ein Jahrzehnt gedauert hat, wenn man alles zusammenfasst, nämlich Neubau, Turnhalle, Neubau der Mensa und des Audi Max, dann Neubau des Schulgebäudes und gerade aktuell noch die Umgestaltung der Außenanlage. Die gesamte große Baumaßnahme wird abgeschlossen und das feiern wir heute dort vor Ort. Und apropos Schulbau, ich war diese Woche schon auf einer anderen spannenden Schulbaustelle, nämlich an der Heinrich-Böll-Schule in Fürth. Dort erweitern wir die Schule und zwar erstmals für den Kreis in einer Holzbauweise. Das mehrstöckig ist ein tolles Bauwerk geworden. Auch da war ich vor Ort. Und dann nochmal Schule und das ist das größte der Feste zumindest. Die Martin-Buber-Schule, die direkt gegenüber der Kreisverwaltung liegt, wird 50 Jahre alt. Nicht darf Schirmherr dieser Feier sein. Da gibt es sowohl eine offizielle Feier, aber auch eine richtige Party mit den Schülern. Und auf die richtige Party mit den Schülern freue ich mich am allermeisten. Also es ist eine Woche, in der viel im Bereich Schule los ist und ein bisschen passend dazu war auch noch ein Termin zum Lesestart. Lesestart ist ein Projekt zum Thema Leseförderung. Wer dafür mehr sehen möchte oder hören möchte bei mir, bei Facebook gab es das zu lesen und im Internet findet man natürlich viel mehr. Und dann so ganz nebenbei, aber das ist ein Thema, auf das wir sicherlich nochmal eingehen werden, weil es auch zunächst einmal eine parteipolitische, also eine CDU-Sache war. Wir haben uns diese Woche als CDU darüber entschieden, wer für die CDU ins Rennen um das Amt des Vizelandrats, der Vizelandrätin gehen soll. Auch das war für mich natürlich ein wichtiges Thema. Das ist übrigens die Bürgermeisterin von Abt Steinach, Angelika Beckenbach. Aber wie gesagt, ist ein anderes Thema an anderer Stelle.
Was hat Sie sonst noch bewegt in dieser Woche?
Ach, es ist einfach richtig viel zu tun und richtig viel los. Ist im Sommer immer so. Wir haben ja viele Sitzungen, in denen die Dinge entschieden werden. Und diese Sitzungen, die sind nicht in den Ferien. Und besonders viele Sitzungen sind immer zwischen den Ostern und den Sommerferien. Warum auch immer. Und nochmal zwischen Sommer- und Herbstferien. Da rast die Zeit nur. Und so geht es mir auch. Also ich renne durch die Gegend von Termin zu Termin.
Das Übliche. Dann steigen wir jetzt in unser Thema ein, die Notfallmedizin. Herr Engelhardt, inwieweit ist das überhaupt ein Thema der Kreisverwaltung?
Na, letztendlich ist der Kreis dafür zuständig, die Notfallmedizin zu organisieren. Zumindest ganz wesentliche Aspekte, nämlich wir organisieren Rettungs- und Notarztdienst und die Leitstelle. Aber was gibt es überhaupt für Bestandteile der Notfallmedizin? Der allererste, der im Notfall ein bisschen medizinische Versorgung leisten kann, ist man selbst.
Im besten Fall.
Im besten Fall. Dafür gibt es den Erste-Hilfe-Kurs, den zumindest jeder, der den Führerschein machen muss. Meine Tochter hat den vor ganz kurzem gemacht. Dann hat natürlich hoffentlich jeder eine Hausapotheke mit einem Verbandskasten. Wir haben mehrere Verbandskästen zu Hause verteilt. Manche sind abgelaufen, aber die gibt es immer mal wieder zu kaufen bei solchen Aktionen in Supermärkten. Also wir haben einige Verbandskästen zu Hause, Kopfschmerzmittel, Fieberzäpfchen und all das, was man braucht. Dann gibt es die Notfallversorgung der niedergelassenen Ärzte. Also, eigentlich gibt es ja den eigenen Hausarzt, das ist der richtige Ansprechpartner für einen. Also, wenn ich irgendwas habe, melde ich mich als erstes beim Hausarzt. Jetzt ist der Hausarzt nicht immer da. Früher war das so, dass man dann einen Anrufbeantworter beim Hausarzt hatte. Da wurde dann gesagt, der Herr Dr. Müller, dem seine Praxiszeiten sind von so und so bis so und so. Und außerhalb der Praxiszeiten können Sie zum Dr. Meier gehen. Das war früher die Notfallversorgung. Das hat sich weiterentwickelt zum ärztlichen Bereitschaftsdienst. Das heißt, alle Ärzte gemeinsam finanzieren diesen ärztlichen Bereitschaftsdienst. Und es gibt ärztliche Bereitschaftsdienstpraxen. Die nächste Praxis, dieses EBD, ist hier in Heppenheim. Es gibt aber zum Beispiel auch in Lindenfels eine, in Lampertheim eine. Die in Heppenheim ist die mit den weitestgehenden Öffnungszeiten. Und dort kann man dann am Wochenende, an Feiertagen, abends, wenn der Arzt so hat, hingehen und bekommt dann dort ärztliche Leistungen. Und es gibt auch eine Telefonnummer des EBD. Der kommt also auch zu einem nach Hause. Zum Beispiel, man hat hohes Fieber an einem Feiertag, braucht dringend medikamentöse Unterstützung, ein Arzt, was auch immer. Da ruft man die 116, 117 an. Dann gibt es die Kliniken. Die Kliniken haben auch eine Ambulanz. Die sind auch Anlaufstelle für bestimmte Art von Notfällen. Allerdings muss man sagen, dass man in diesen Klinikambulanzen zum Teil ewig wartet. Selbst als Landrat und Privatpatient. Also ich war schon mal mit meiner Tochter hier in Heppenheim im eigenen Kreiskrankenhaus von, ich glaube, mittags um 12 bis tief nachts mit einer Sache, die behandelt werden musste, einfach weil immer ein wichtigerer Fall dazwischen kam. Also die Kliniken, Ambulanz, da kommen halt auch die echten Notfälle an. Und für die richtig, richtigen Notfälle gibt es natürlich den Rettungsdienst. Das ist die Nummer 112. Und diese Rettungsdienst-Themen, die organisiert der Kreis Bergstraße mit seiner Abteilung Gefahrenabwehr. Das heißt, wenn man 112 anruft, landet man bei uns, bei der Leitstelle. Wenn der Rettungswagen kommt, seien es vom DRK, Johanniter, Malteser, dann machen die das im Auftrag des Kreises. Deswegen steht auch Kreis Bergstraße auf dem Rettungswagen. Wenn der Notarzt kommt, steht da Kreis Bergstraße drauf. Das sind zwar selbstständige Notärzte, aber sie sind von uns beauftragt. Das heißt, dieses Notfallsystem ist ein Kreissystem.
Gut, aber dieses ganze Zusammenspiel zwischen den vier Säulen, die Sie genannt haben, das muss aufeinander abgestimmt sein und jeder Bürger muss sich bewusst sein oder muss selber auch einschätzen können, wann rufe ich wen an.
Genau, und das ist auch sehr wichtig, denn wir haben das hier schon ein paar Mal thematisiert. Ein Fehlanrufen kann auch Kapazitäten binden. Also, ich will ein Beispiel nehmen. Angenommen, Sie wohnen irgendwo, ist ja fast egal. Denn überall kommt der Notarzt in etwa 10 Minuten. Also angenommen, Sie wohnen irgendwo, haben ein Thema, das eigentlich nur zum ärztlichen Bereitschaftsdienst muss. Also ich sage jetzt mal Hochfieber, Kopfschmerzen und Sie kriegen eine Grippe und brauchen Mittel. Und dann rufen Sie die 112 an, dann kommt der Notarztwagen angefahren. Und wir haben natürlich da einige Reserven im System, aber dieser eine Notarztwagen, und dieser eine Rettungswagen, die sind jetzt auf dem Weg zu Ihnen, obwohl Sie ihn gar nicht bräuchten. Wenn es jetzt im selben Gebiet noch einen Notfall gibt, dann braucht der nächste vielleicht zu lang, weil er einen weiteren Weg hat. Und deswegen sollte man sich schon sehr wohl bewusst sein, welcher Teil dieses Rettungssystems gerade für Sie notwendig ist und wo man vielleicht zu viel des Guten tut und damit das System belastet.
Genau. Zu dem Thema haben wir auch einen Experten für unseren Podcast befragt. Und zwar ist das der Marc Heffner. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Notfallmedizin und ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes bei uns im Kreis. Und zuerst haben wir gefragt, wie erkenne ich denn eigentlich einen medizinischen Notfall?
Das ist natürlich pauschal nicht so einfach zu erklären. Ich beschränke mich hier mal auf die drei wichtigen Pfeiler der Vitalwerte. Da wäre zum Beispiel zu schauen, wie ist das Bewusstsein? Was macht die Atmung? Wie ist der Kreislauf? Beim Bewusstsein ist es wichtig, den Patienten richtig anzusprechen. Reagiert er auf meine Ansprache, ja oder nein? Hier auch ruhig den Patienten anfassen, kräftig schütteln. Wenn der Patient zu Bewusstsein kommt, dann schauen, wie er darauf reagiert. Reagiert er adäquat? Kann er meine Angaben folgen? Erscheint er verwirrt? Beim Thema Atmung ist es eben so, hat der Patient eine Atemnot, ja oder nein? Das ist natürlich auch im ersten Sinne einmal schwierig, aber da kann man ganz einfach schauen, wie oft atmet der Patient zum Beispiel. Normale Atmung liegt ungefähr bei 12 Atemzügen die Minute. Atmet der Patient wesentlich schneller? Atmet der Patient zu langsam? Wie ist die Intensität der Atmung? Hier auch gibt er tiefe Atemzüge, sind die Atemzüge relativ flach. Kann der Patient zum Beispiel ganze Sätze sprechen oder muss er zwischendurch ein- oder zweimal kräftig Luft holen? Alles dies deutet auf eine Atemnot hin. Auch der Kreislauf ist wichtig zu überprüfen. Hier ist natürlich der Puls ganz entscheidend. Ist der Puls schnell oder langsam? Das heißt, ist die Pulsfrequenz über 100 oder unter 60? Wie ist der Blutdruck des Patienten? Im besten Falle den Blutdruck messen. Die Normalwerte sind bei 120 zu 80. Wenn der Blutdruck wesentlich niedriger oder wesentlich höher ist, kann das das Zeichen auf eine Kreislaufstörung sein. Aber auch die Haut gibt uns hier mit Sicherheit Aufschlüsse. Ist der Patient zum Beispiel kalt, schweißig? Ist die Haut relativ blass? All dies deutet auf eine Kreislaufstörung hin. Wichtig sind auch Blutungen festzustellen. Hier ist die Frage, wie stark ist die Blutung? Wie kann ich dies einschätzen? Spritzt zum Beispiel das Blut aus der Wunde? Kann ich die Wunde durch einfaches Aufpressen einer Kompresse oder eines Verbands stoppen? Dies sind alles Fragen, die wichtig sind. Wenn das nicht zustande kommt oder wenn das nicht möglich ist, dann ist hier dringend fachliche Hilfe geboten. Thema Schlaganfall ist natürlich auch ganz wichtig. Hier ist jede Sekunde wichtig. Hier ist darauf zu achten, wie ist zum Beispiel die Sprache des Patienten? Spricht der Patient? Kann ich den Patienten verstehen? Hat er eine Sprechstörung oder eine Sprachstörung? Ist ein Kraftverlust der Arme oder Beine? Sensibilitätsstörung? Das sind mal die wichtigsten Dinge. In jedem Fall, wenn es eben dazu kommt und Sie sich unsicher sind, dann immer die 112 anrufen. Hier ist immer adäquate Hilfe am Telefon. Das ausgebildete Personal wird adäquate Fragen stellen und so mit Ihnen herausfinden, ob das ein Notfall ist und welche Hilfe nötig ist.
Unsere zweite Frage lautete, wann ist das Absolvieren eines Ersthelferkurses sinnvoll?
Die Erste-Hilfe-Kurse, das Erste, was man einmal macht, ist, wenn man einen Führerschein macht, einen sogenannten Sofortmaßnahmekurs. Hier wird eigentlich nur auf die wichtigsten lebensbedrohlichen Notfälle eingegangen. Der Kurs ist sehr kompakt und straff. Es ist wenig Zeit, ausgiebig zu üben, sodass das Wissen relativ schnell in Vergessenheit gerät. Hier ist es sinnvoll, einen richtigen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Der geht wesentlich länger. Es wird viel tiefer und intensiver auf verschiedene Krankheitsbilder eingegangen. Man hat einfach mehr Zeit zu üben, Dinge zu erlernen. Wann soll ich einen Kurs wiederholen? In den Betrieben zum Beispiel gibt es Betriebshelfer. Die Berufsgenossenschaft schreibt vor, dass alle 2 Jahre eine Fortbildung der Betriebshelfer durchgeführt werden soll. Ich denke, alle 10 Jahre wäre es sicherlich sinnvoll, das Erlernte zu wiederholen und zu intensivieren. Hier kann man sich bei allen einschlägigen Hilfsorganisationen Rat holen und fragen, wann weitere Kurse stattfinden.
Zum Schluss haben wir Dr. Häfner noch gefragt, was kann man sonst tun, um sich für medizinische Notfälle zu Hause zu wappnen?
Das Wichtige ist, Erlerntes aufzufrischen, zu wiederholen und zu üben. Notrufnummern immer parat zu haben. Wissen, wo ist mein Verbandskasten? Ist der Verbandskasten zum Beispiel noch funktional? Ist das Material noch haltbar und kann ich damit umgehen? Wie kann ich mich zum Beispiel auch selber wappnen, dass mit mir geholfen wird? Wenn ich chronische Erkrankungen habe, ist es zum Beispiel wichtig, Medikamentenpläne oder Allergieausweise am Mann zu haben. Oder zum Beispiel zu Hause eine sogenannte Notfalldose. In die Notfalldose kommen dann wichtige Telefonnummern, Medikamentenpläne etc. Generell ist zu sagen, sollten irgendwelche medizinischen Probleme anliegen und damit kommt man nicht zurecht, dann ist es immer einfacher und sinnvoller, die 112 anzurufen und hier adäquat nach Hilfe zu fragen.
Ja, Engert, es gibt ja, Sie hatten es schon gesagt, immer wieder Anrufer, die bei der Leitstelle sich melden, aber eigentlich der EBD richtig wäre. Das heißt, kann man zum Schluss noch mal ganz kurz zusammenfassen, wann rufe ich tatsächlich die 112 an?
Also die 112 rufen Sie dann an, wenn es um einen Notfall geht, bei dem sozusagen Wohl und Wehe davon abhängt, dass man schnelle Hilfe bekommt. Also ein Unfall mit Verletzungen. Sie fahren mit dem Fahrrad und werden angefahren. Und, oder solche Dinge wie Herzinfarkt, Schlaganfall, solche akuten Erkrankungen sind Themen für die 112. Hingegen die Sachen, wo Sie sagen würden, naja, wenn der Hausarzt gerade Zeit hat und direkt in der Nähe ist, dann gehe ich mal zum Hausarzt. Diese Fragen, die sind bei der 116, 117 gut angebracht, weil das ist die Stelle, bei dem dann der Arzt auch nach Hause kommt, halt nicht innerhalb von 10 Minuten, sondern einer längeren Zeit und dann mal guckt und zum Beispiel das Medikament verschreibt.
Abschließend weise ich nochmal darauf hin, die Nummer für den EBD lautet tatsächlich 116 117, nicht 116 oder 117. Das steht auch öfter mal falsch in der Zeitung. Man muss also tatsächlich diese 6 Nummern wählen.
Genau, ist eine ein bisschen schwierigere Nummer, aber man kann sie sich ja irgendwie merken.
Genau. So, abschließend kommen wir zu unseren Veranstaltungstipps. Was ist los am Wochenende?
Also am Wochenende ist sehr viel los und viel mehr, als ich jetzt vortragen kann. Ich gehe vor allem auf die Dinge ein, bei denen ich selber bin. Also, und ich bin zum Beispiel am Samstag bei der Einweihung der Geopunkte Wegweiser Stein und Rhein-Merker Grenzsteinnest. Und das ist, das ist im Odenwald und zwar bei der Felsensquelle in Hammelbach. Und ab 19 Uhr bin ich in Zwingenberg. Dort gibt es die große Jubiläumsshow anlässlich 750 Jahre Stadtrecht. Auf dem Marktplatz findet das Ganze statt mit einem tollen Programm mit Musik, Bauchredner, Akrobaten, Magier, einem Feuerwerk und anschließend auch noch ein DJ. Also da wird richtig gefeiert. Und am Sonntag ist die Heppenheimer Autoschau. Ich darf Schirmherr dieser Autoschau sein, traditionell. Und das mache ich richtig gerne, weil ich finde Autos schon faszinierend. Jetzt kann man ja über Autos reden, ob man sie toll findet oder nicht und Verbrenner und Elektro und so weiter. Ich muss sagen, für mich sind zum einen Autos beeindruckende Meisterwerke von Ingenieurskunst. Und das gilt übrigens aus meiner Sicht gerade auch für die Verbrenner. Das ist Ingenieurskunst, die hier in der Region gewachsen ist. Mit ja im Prinzip Benz, der das erste Auto in Schwetzingen, gell? Nee, nicht Schwetzingen. Wie heißt der Ort nochmal? Hier in der Nähe, ist es peinlich. Wir schneiden das jetzt trotzdem nicht. Also hier in der Nähe ist das erste Auto gefahren.
Das ist die Rechercheaufgabe für alle da.
Genau. Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist hier in der Metropolregion. Ich sitze gerade auf dem Schlauch. Ja, aber das jeder kann es recherchieren. Naja, auf jeden Fall. Die ersten Autos wurden hier entwickelt und im Prinzip ist da so viel Hirnschmalz von so klugen Leuten, von so tollen Designern, von so tollen Technikern reingeflossen. Das war über Jahrzehnte im Prinzip immer das Produkt, in dem am meisten Innovationen von gerade auch im Bereich, wie gestaltet man das, wie wird es noch windschnittiger, wie wird es noch moderner, hineingeflossen sind. Ich finde das faszinierend. Ich finde Autos, muss ich persönlich sagen, auch echt schön, also zumindest manche. Und bei der Autoschau gibt es ja nicht nur die tollen neuen Autos, sondern es gibt auch Oldtimer zu sehen, besondere Autos zu sehen und es gibt auch sogar Fahrräder und Möglichkeiten für Kinder etwas zu erleben. Es gibt ein kulinarisches Angebot und es ist verkaufsoffen. Also die Heppenheimer Autoschau lohnt sich nicht nur für die Leute, die sich gerne Autos anschauen, sondern eigentlich für alle.
In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für heute. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Wenn Sie stets auf dem Laufenden sein wollen, was die Bergstresser-Themen angeht, dann abonnieren Sie gern unseren Podcast.
So, und jetzt kann ich sagen, wo Benz losgelegt hat. Das war in Ladenburg. Also danke fürs Zuhören. Google hat geholfen. Ich kann Sie herzlich einladen, Fragen und Themenvorschläge per E-Mail an die Adresse podcast@kreisbergstraße.de zu schicken oder geben Sie uns über die Social-Media-Kanäle einen Hinweis. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, aber vor allem ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund und besonnen.